das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Montag, der 25. März und mein Name ist Elisabeth Kraft. Am Freitagabend sind mehrere bewaffnete Attentäter während eines Konzerts in eine Veranstaltungshalle eines Vororts von Moskau eingedrungen. Sie schossen mit Maschinengewehren auf Besucherinnen und Besucher und es gab außerdem eine Explosion, durch die ein Feuer ausbrach. Nach Angaben der russischen Behörden wurden mindestens 133 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt. Die Zahl der Toten dürfte in den nächsten Tagen weiter steigen. Schon jetzt steht aber fest, es war der verheerendste Terroranschlag in Russland seit fast 2 Jahrzehnten. Bereits in der Nacht zu Samstag hatte die Terrormiliz Islamischer Staat die Tat für sich reklamiert. Der russische Präsident Wladimir Putin hingegen sah vielmehr eine ukrainische Spur hinter dem Anschlag. Beweise für seine Behauptung lieferte er nicht. Kiew wies jede Beteiligung an der Tat zurück. Was also steckt hinter der Aussage Putins und welches Ziel verfolgt der russische Präsident damit? Darüber spreche ich mit Welt-Russland-Korrespondent Pavel Lokshin. Vorher folgen hier aber erst einmal die Nachrichten des Tages.
Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bundesaußenministerin Baerbock ist auf ihrer nächsten Nahostreise. Das erste Ziel ist Ägypten, außerdem geht es nach Israel und auch in die Palästinensergebiete. Vor ihrer Abreise forderte Baerbock erneut eine Feuerpause im Gazastreifen. Nur die halte die Hoffnung auf Frieden am Leben, so Baerbock. Unterdessen verschärft sich die humanitäre Lage im Gazastreifen offenbar noch weiter. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk wirft Israel vor, Lebensmittellieferungen in den Norden des Gazastreifens zu verbieten. Nachdem Russland bei Angriffen auf den Westen der Ukraine polnischen Luftraum verletzt hat, bestellt die Regierung in Warschau nun den russischen Botschafter ein. Man fordere eine Erklärung, heißt es. Davon hänge dann das weitere Vorgehen ab. Nach polnischen Angaben war ein russischer Marschflugkörper etwa 40 Sekunden lang durch den polnischen Luftraum geflogen. Das NATO-Land hatte daraufhin seine Luftstreitkräfte aktiviert. Bereits im Dezember gab es einen ähnlichen Vorfall. Im Tarifstreit für das Bodenpersonal bei der Lufthansa startet heute das Schlichtungsverfahren zwischen Airline und Gewerkschaft Verdi. Bis zum kommenden Donnerstag sollen die Gespräche laufen. Solange gilt auch eine Friedenspflicht. Das heißt, keine Streiks. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 12,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von einmalig 3.000 Euro.
Noch am Wochenende hatte die Terrormiliz Islamischer Staat ein Video auf der Messenger-App Telegram veröffentlicht, das die angeblichen Attentäter des Anschlags auf die Konzerthalle bei Moskau zeigen soll. Darin sind mehrere bewaffnete Terroristen zu sehen, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden und die mit verzerrten Stimmen sprechen. Im Bekennerschreiben wird ausdrücklich der Islamische Staat Provinz Khorasan erwähnt. Ein IS-Ableger in Afghanistan, der schon seit einigen Jahren einen bewaffneten Konflikt mit den militant-islamistischen Taliban austrägt. Nach Angaben von Experten rekrutiert er ganz aktiv in ex-sowjetischen Staaten, in Zentralasien und auch im Kaukasus. Obwohl der IS das Attentat für sich reklamierte, zog der Kreml Verbindungen in die Ukraine. Und Präsident Wladimir Putin drohte Vergeltung auf dem Schlachtfeld an. Welches Ziel Putin mit seinen Anschuldigungen verfolgt und welche Konsequenzen daraus folgen könnten, das möchte ich von Pavel Lokshin wissen. Er ist Russland-Korrespondent für Welt und wir haben am Sonntagnachmittag miteinander gesprochen. Pavel, wie plausibel ist es denn, dass Terroristen des IS für das Attentat nahe Moskau verantwortlich sind?
Wir haben inzwischen ein IS-Bekenntnis, wir haben Fotos von Tätern vor der Tat. Wir haben ein Video, bei dem zu sehen ist, wie sie Morde verüben, veröffentlichen alles auf IS-Plattform. Ich denke, Stand heute ist die Beweislage ziemlich eindeutig. Jeder Terrororganisation muss klar sein, dass russische Sicherheitsbehörden wegen des Ukraine-Kriegs im Inland geschwächt sind, weil sie Personal in die besetzten Gebiete schicken müssen und anderswo halt beschäftigt sind mit der Suche nach Saboteuren aus der Ukraine. Also in der Logik der Terroristen gibt es eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um zuzuschlagen als jetzt.
Was ist denn über die Verdächtigen bekannt, die von den russischen Behörden verhaftet wurden? Also sind das tatsächlich die echten Terroristen?
Der russische Inlandsgeheimnis FSB hat 11 Menschen festgenommen, darunter 4, welche die unmittelbaren Täter sein sollen. Bei den 4 handelt es sich nach Angaben des FSB um Ausländer. Offiziell bestätigt ist es nicht, aus welchem Land sie kommen. Aber wie es aussieht, sind es Staatsbürger Tadschikistans. Geht man vom veröffentlichten IS-Video aus, scheinen mindestens 2 dieser später festgenommenen Männer zu den Tätern zu zählen. Also da gibt es einfach Übereinstimmungen in der Kleidung und so weiter. Also man kann davon ausgehen, zumindest 2 sind gesichert die Täter. Jedenfalls, wenn man vom Video ausgeht. Der Umgang mit den Verdächtigen ist ziemlich brutal. Einem Verdächtigen schnitten die Sicherheitskräfte das rechte Ohr ab. Davon gibt es Fotos und Videoaufnahmen. Also das ist ziemlich extrem.
In einer TV-Ansprache, so 19 Stunden nach dem Anschlag, da sprach Präsident Putin von einer barbarischen terroristischen Tat. Auf das Bekenntnis des sogenannten Islamischen Staates ist er nicht eingegangen. Warum denn nicht?
Ich schätze, Putin will sich bei der Schuldzuweisung Optionen offen lassen, um vom Anschlag zumindest irgendwie politisch zu profitieren.
Stattdessen hat er ja nahegelegt, dass die Ukraine in die Planung des Anschlags einbezogen gewesen sei. Wie begründet er denn diese Anschuldigungen?
Also so richtig nahegelegt hat er das nicht. Gerade an der Stelle war Putin eigentlich viel gemäßigter als seine Propagandisten, die ja mit wilden Behauptungen schon um sich geworfen haben. Also eine direkte Schuldzuweisung an Kiew gab es von Putin bisher nicht. Das bedeutet nicht, dass Putin sie nicht irgendwann nachliefert.
Sie kam aber aus Richtung des Kreml. Wer hat sie denn erhoben, diese Anschuldigung?
Zum Beispiel die Chefpropagandistin Margarita Simonyan, also die Chefin von RT. Sie hat es ziemlich eindeutig formuliert.
Was steckt denn dahinter? Also welches Ziel verfolgt sie?
Also welches Ziel sie verfolgt, ist zu erahnen, was ihr Chef hören möchte und genau das zu sagen. Das ist das Ziel, das sie ständig verfolgt. Aber was Putin mit all dem vorhat, ich denke, es wäre für ihn innenpolitisch sehr opportun, den Ukrainern die Schuld zu geben, weil den islamistischen Terrorismus haben die meisten Russen eigentlich aus den Augen verloren und dem öffentlichen Bewusstsein geht die Gefahr eher von der Ukraine aus. Und wenn Putin jetzt eingestehen würde, dass der Anschlag tatsächlich von Islamisten verübt wurde, würde das bedeuten, es gibt gegen Russland sozusagen eine zweite Front, ja, und das bedeutet neue Risiken und Gefahren, welche den Sicherheitskräften jetzt im Fall des Anschlags durch die Lappen gegangen sind. Und das würde Putin nicht so gut aussehen lassen. Wenn er aber behauptet, das waren die Ukraine und der Westen, dann fügt sich alles zusammen, dann fügt sich alles in das Bild, das den Russen vertraut ist, das die Propaganda ihnen Tag für Tag liefert.
Und was glaubst du denn, welche Konsequenzen könnten daraus folgen?
Also es gibt die Angst, Putin könnte jetzt irgendwie in der Ukraine eskalieren, aber da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, die Ressourcen für die Eskalation sind ausgeschöpft, jedenfalls in der konventionellen Kriegsführung. Russland könnte versuchen, den Krieg punktuell irgendwie intensiver zu führen, aber keine weitere krasse Steigerung liefern. Ich denke, ein Schlag mit Atomwaffen als Vergeltung gegen einen Angriff, den selbst viele Beobachter im globalen Süden nicht ohne weiteres den Ukrainern zurechnen, das klingt selbst für Putin ein bisschen zu extrem. Insofern für mich unwahrscheinlich. Wenn die Russen sich aber jetzt gezwungen sehen, wieder mehr in Russland zu tun für innere Sicherheit, dann könnte das eine gute Nachricht für die Ukraine bedeuten, weil dann müssten die Russen Kräfte aus den besetzten Gebieten der Ukraine ins Kernland verlegen und mehr Aufmerksamkeit auf das Inland richten. Und das wiederum würde Ukrainern neue Freiräume für Sabotage in den besetzten Gebieten geben.
Tatsächlich gab es ja eine Warnung der US-Botschaft in Moskau vor ungefähr 2 Wochen. Und darin stand ganz explizit, dass es sich um einen Angriff auf eine Versammlung oder eben ein Konzert handeln könnte. Wie hat Putin denn damals darauf reagiert?
Also Putin hat noch wenige Tage vor dem Angriff jetzt die Warnungen als Angstmache und Erpressung abgetan. Bei einer Konferenz des Inlandgeheimdienstes FSB, also vor den versammelten Chefs seines Inlandsgeheimdienstes. Wie genau die Warnung der Amerikaner aussah, die sie ja auch den russischen Sicherheitsbehörden zukommen ließen, das wissen wir nicht. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass die Antiterrorzusammenarbeit zwischen Russland und den USA stockt und Terrorakte nicht verhindert. Es hat auch schon in den USA Terrorakte gegeben, vor denen Russland gewarnt hat und da haben die Amerikaner nicht genug getan. Also etwa beim Anschlag auf den Boston Marathon 2013, Da haben die Russen die Amerikaner vor den späteren Tätern gewarnt und die waren dann ja auch später auf dem Radar der US-Behörden, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert und es kam zu einem verheerenden Anschlag.
An einer anderen Stelle seiner Rede, da hat Putin ja außerdem davon gesprochen, sich mit allen Staaten, die aufrichtig unseren Schmerz teilen und bereit sind, tatsächlich Bemühungen, um den Kampf gegen den gemeinsamen Feind zu bündeln, austauschen zu wollen. Ist das jetzt ein Annäherungsversuch an den Westen oder ist das bloß ein Ablenkungsmanöver?
Das klingt jedenfalls wie eines der Statements, das Putin im Jahr 2001 oder 2002 nach 9/11 gemacht haben könnte und auch sicherlich getan hat. Natürlich ist die Welt jetzt eine andere. Für westliche Länder steht der islamische Terrorismus jetzt nicht mehr so hoch auf der Liste der Risiken wie vor 20 Jahren. Aber zum Beispiel in der Volksrepublik China oder im Iran ist das durchaus der Fall. Im Iran hat der IS in der Stadt Kirman im Januar einen verheerenden Anschlag verübt mit 100 Toten und 300 Verletzten. Insofern könnte sich die Botschaft am Ende gar nicht wirklich an den Westen richten, sondern an autoritäre Länder, die auch ein Problem mit islamischem Terrorismus haben.
Das war Russland-Korrespondent Pavel Lokshin. Vielen Dank für deine Expertise.
Ich danke dir.
Den ausführlichen Text meines Kollegen, den verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Start in die neue Woche. Ihre Elisabeth Kraft.